Wir dürfen die Empathie nicht verlieren.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Felix zu. Er erzählt von seiner Betroffenheit durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und von dem Gefühl, dass Unrecht geschieht. Er wünscht sich Klarheit im öffentlichen Diskurs, ein Einstehen für europäische Werte und Mitgefühl für das Leid der Ukraine. Verbunden mit der Bitte, dass wir in unserem eigenen Verhalten auch die Konsequenzen für die Ukraine berücksichtigen. Hallo und herzlich willkommen, Felix, zum Podcast Empathieschenker. Und wie immer am Anfang meine Frage auch an dich. Was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt? Dein Anliegen, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das freut mich sehr. Danke für die Einladung. Ich bin Gründer von Löwen Defense. Wir machen Sicherheitskurse für eben Kinder, Frauen, Jugendliche. Und gerade jetzt bewegt mich das Thema Sicherheit von Kindern. Gerade wenn ich einen Blick auf die Ukraine und die Geschehnisse da, also die entführten Kinder und die Sicherheit von Kindern dort, natürlich, was natürlich existenziell ist, mir anschaue, dann ist das ein großes Thema, was mich bewegt. Und das zweite Thema ist die öffentliche Diskussion, möchte ich sagen, um das Thema, wie gehen wir eben zum Beispiel mit einem Angriffskrieg um. Ja, also, und da habe ich jetzt oft festgestellt, beim Stichwort Empathie, da sind wir ja bei dir, beim Stichwort Empathie, da fehlt es mir in der Diskussion und auch in den Posts, egal ob jetzt Facebook oder LinkedIn oder überall, da fehlt es mir sehr, sehr an Empathie. Da können wir vielleicht später noch drauf, aber ganz allgemein gesprochen vielleicht erstmal.
Also was ich von dir verstanden habe, ist, dass dir einmal mit deiner Selbstständigkeit Löwen Defense um die Sicherheit von Kindern geht und jetzt auch insbesondere dann zu den Ereignissen der Kindern, die in der Ukraine quasi verschleppt wurden oder nach Russland mitgenommen wurden und dann in dem Zusammenhang mit dem Angriffskrieg wie in der Ukraine ist dann das Thema Empathie oder das Thema den Angriffskrieg in der Ukraine mit Empathie zu begegnen oder zu diskutieren.
Ja, also so würde ich das, genauso würde ich das zusammenfassen. Ich glaube, da fehlt es an vielen Ecken und Enden, allein schon beim Sprachgebrauch, aber überhaupt auch in den Kommentarspalten. Sag ich jetzt mal, wenn jemand einfach auf dem Sofa sitzt mit einem Weißbier in der Hand und dann eben sagt, naja, die Ukraine, die kann doch gerne ruhig mal ein paar Gebiete abgeben oder die muss ja auch nicht weiter existieren und ist nicht östlicher als Polen, ist es sowieso nicht alles irgendwie ein Land oder und so weiter. Also ich höre da und das tut mir physisch richtig weh, das zu lesen und zu hören, weil man muss ja nun nicht ein Empathie-Gott sein, um festzustellen, dass wenn das einen selber betreffen würde, also wenn ich jetzt irgendwo in egal wo ich sitze, ob in Berlin, Stuttgart oder Hamburg, und dann mir gesagt wird, ja, es kommt jetzt jemand in mein Land, in meine Stadt und sagt, ja, dieses Viertel oder dieser Stadtteil oder diese Wohnung oder diese gehört jetzt mir und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann werde ich dich schlagen, dich ermorden, vergewaltigen, verschleppen und so weiter. Und dass man dieses Gefühl nicht übertragen kann, also auf ein Nachbarland, was nun wirklich, das sind, ja, je nachdem, von wo man fliegt, 1,5, 2 Stunden Flug, also wirklich nicht sehr weit weg ist. Das ist nicht irgendwo, man sagt, ja gut, das ist so weit weg, das kann ich mir, Papua-Neuguinea, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wo das überhaupt ist. Das ist hier, das ist direkt hier, mitten in Europa. Mhm. Und das finde ich, um diesen Diskurs so mal ein bisschen auch in diese Richtung zu lenken, das finde ich schon sehr, das finde ich schon sehr wichtig.
Also was bei mir ankommt, ist, dass ich das, ja, ich merke da auch so, bei mir kommt so ein Ärger und eine Frustration ist falsch, finde ich. Also stimmt, für sich stimmt, aber echt so Ärger und Wut eigentlich, oder?
Ja, also ich, also zum einen muss ich sagen, ich bin, als der Krieg angefangen hat, habe ich auch irgendwann mal einen Post gemacht, dass ich sehr dankbar bin, weil mich eine Welle, wirklich eine große Welle von Solidarität eigentlich erwischt hat. Ne? Also es gab unfassbar viel, ne? Aktionen, Spenden, Demonstrationen und so weiter. Und ich merke aber, dass in diesen öffentlichen Diskussionen, jetzt werden jetzt nun, ob nun Linke oder AfD, in irgendwelche Talkshows eingeladen, die dann also ganz krasse Putin-Propaganda einfach raushauen und sagen, das ist die Wahrheit, das ist einfach so. Und dem nicht zu widersprechen, finde ich schon es ist ein Verbrechen, also zu schweigen und zu sagen, ja, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Wir schauen zu, wie mitten in Europa ein Land, und zwar das größte Land in Europa, einfach ein kleineres Land, überfällt und dort im Prinzip Menschen ja ermordet, verstümmelt, verschleppt und so weiter. Und das ist natürlich jetzt, hat sich da was geändert. Ne? Also so, und ich möchte gerne diesen Diskurs eigentlich wieder auf die Linie bringen, wie wir sie ganz am Anfang hatten, wo Klarheit eigentlich herrschte, ich würde mal sagen, bei über 90% der Bevölkerung, hat ein anderes Land überfallen und spricht ihm mitten in Europa die Souveränität und die Existenzberechtigung ab. So. Mhm. Und diese Klarheit, die vermisse ich jetzt tatsächlich in irgendwelchen Talkshows. Oder wie gesagt, also ob jetzt so Facebook-Kommentare oder auch die Umfragewerte, die da für die AfD und andere eben so hoch sind, die dieses Narrativ Russlands und diese Propaganda ja nach Deutschland bringen und auch hier verbreiten.
Also was dich dabei empört, ist einfach, dass dann aus deiner Perspektive quasi in der öffentlichen Diskussion, in den Medien halt Positionen vertreten werden, die quasi die Geschehnisse in der Ukraine und die Handlungen von Russlands relativieren, verharmlosen?
Ja, es ist zum einen eine Verharmlosung und das Schlimme ist ja, man muss aus Sicht der russischen Propaganda zum Beispiel, muss der Westen oder die Gesellschaft nicht komplett umschwenken auf die russische Seite, sondern es reicht so ein allgemeiner Zweifel. So, ja, man muss ja beide Seiten hören und man muss ja auch das Verständnis haben für Putin und Russland und diesen Angriffskrieg und man muss ja auch die Seite sehen und so weiter. Und das ist eine Relativierung und diese Relativierung ist enorm schlimm, finde ich. Ist enorm schlimm, weil natürlich tritt ein Gewohnheitseffekt ein. Das ist ganz klar. Die ersten zwei Monate habe ich eigentlich nur auf den Fernsehbildschirm, auf Twitter und so weiter gestarrt und war in einer Art ja Schockstarre wie viele. Und und diese Schockstarre hat sich natürlich gelegt, ja. So, dann kommt man ins Handeln, dann kommt man in die Bewegung und dann überlegt man, was kann ich an meiner Stelle eigentlich tun? Wie können wir jetzt uns organisieren? Wie können wir Geflüchteten helfen? Was kann man an Geld sammeln und so weiter? Also man kommt dann langsam in Bewegung. Aber diese Relativierung hat zur Folge, natürlich, dass dann einige sagen, na ja, ja, also so richtig eindeutig ist das ja alles gar nicht. Mhm. Und so richtig klar ist das nicht. Und das führt eben dazu, dass natürlich auch weniger Bereitschaft ist, zu spenden, weniger Klarheit ist, eben auch entsprechenden Parteien zu wählen oder denen eine klare Absage zu erteilen. Ja. Das ist eigentlich so der Punkt. Und dagegen gilt es aus meiner Sicht zwingend anzukämpfen. Ja.
Und was ist es, dass dieses Thema für dich persönlich so wichtig ist?
Ich bin halb Ukrainer. Mein Vater ist Ukrainer. Meine Mutter ist Deutsche. Ich habe 10 Jahre. Ich bin hier geboren in der ehemaligen DDR in Leipzig oder bei Leipzig. Und habe dann 10 Jahre in Kiew gelebt und natürlich ist mir die ukrainische Kultur nah. Ich spreche auch ukrainisch. Ich habe viele ukrainische Freunde und hatte dort auch Verwandte. Ich hatte meinen Onkel und meine Großmutter haben dort gelebt. Und dann habe ich auch später, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich auch beruflich eben aufgrund der Sprachkenntnisse und aufgrund dessen, dass ich die Mentalität ganz gut kannte, hatte ich also auch beruflich damit zu tun. Daraus sind also wieder neue Freundschaften, die über das Schulische hinausgingen, sind dort gewachsen. Und dann, ja, dann betrifft einen das natürlich noch mehr. Also wenn mich eine Freundin oder ein Freund anruft und sagt, ja, ich sitze jetzt gerade, also eine Freundin, Kollegin damals hat mich angerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sitze jetzt hier mit meinen Kindern in der Metro in Kiew. Ja, draußen fallen Bomben. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier weitergeht. Und das war schon so eine, ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt eigentlich hier verabschieden soll. So, das war so in den ersten Tagen. Und das geht einem durch Mark und Bein. Also das kann einen nicht kalt lassen. Und dieses Gefühl, dass hier Unrecht geschieht, dieses Gefühl, das möchte ich natürlich gerne, dass das auch weiter, auch gerade in der deutschen Gesellschaft, so auch weiter transportiert wird. Abgesehen davon, dass ich selber da vielleicht ein bisschen mehr mitfühle und in den Gedanken da noch mehr mit dabei bin, weil ich auch natürlich die ganzen Städte, die da bombardiert werden, viele davon auch selber besucht habe und habe bei vielen zumindest Bekannte, die dort irgendwo leben und so weiter.
Also durch deine persönliche Beziehung und Familienursprung hast du da eine direkte Betroffenheit und das, was dich empört, ist halt auch dann dieses, das, was da läuft, ist eine Ungerechtigkeit und das müssen wir, und da ist es dir wichtig, dass das hochgehoben wird, damit es gehört wird und auch im Bewusstsein bleibt und nicht durch Relativierung verharmlost wird und dann für normal betrachtet wird.
Ja, das ist ja dann eine Art neue Normalität sozusagen. Ja. Also wir haben uns ja alle an die News gewöhnt, an den Krieg sozusagen. Ja, da wird wieder was bombardiert und da fliegen wieder die Drohnen und da ist und das ist ein Stück weit normal. Das möchte man sagen. Also ich arbeite ja viel oder sehr viel und sehr lange das Thema Krisenmanagement für Konzerne gemacht, wo also Mitarbeiter auch in Kriegsgebieten waren zum Teil oder in Gebieten waren, wo plötzlich eine Rebellion ausgebrochen ist oder irgendein Aufstand oder ein Coup d'État stattgefunden hat und man die dort zum Beispiel evakuieren musste. Also man gewöhnt sich natürlich selbstverständlich daran. Also ich hatte mal einen Kollegen in der Elfenbeinküste, dort habe ich bei ihm angerufen und da habe ich im Hintergrund Kalaschnikow-Salven gehört und da habe ich gesagt, oh mein Gott, geht's dir gut, ist alles in Ordnung? Und sagte, wieso, was ist denn los? Ja, aber ich höre doch Schüsse im Hintergrund. Und sagte, nö, das ist doch normal, ist doch okay, ist doch nichts Schlimmes und so. Weil er in der Situation lebt. Also wir gewöhnen uns schon ein Stück weit an diese Neuigkeiten und diese Nachrichten und ein Stück weit verschwindet das dann natürlich auch aus den News. Aber wir dürfen dieses Gefühl, die Empathie, die Sorge und dieses Caring, würde man im Englischen sagen, nicht verlieren aus meiner Sicht. Ja, also wir öffnen da, wir müssen da die Herzen, sage ich jetzt mal so, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber die Herzen wirklich weit geöffnet haben, weil das ist Unrecht und dieses Unrecht geschieht mittendrin hier in Europa.
Also das, was dir in dem Zusammenhang wichtig ist, halt, ist wirklich die Empathie im Sinne von sich den Betroffenen, also in dem Fall der Ukraine und der Ukrainerin und Ukrainer zuzuwenden, um, also im Sinne von Empathie mitzufühlen, um auch besser deren Situation zu verstehen, vermute ich. Und dadurch auch vielleicht die Bedeutung und Wichtigkeit des, ich bleibe jetzt mal bei der Empathie des Mitfühlens und ja, sich Hinwendens ja, zu betonen.
Ja, also wir sind, glaube ich, jetzt sehr stark in letzter Zeit auch getrieben worden, natürlich auch verstärkt durch Medien und so weiter. Was sind die negativen Dinge, die uns selber betreffen? Und das ist auch völlig normal. Das ist natürlich, ich mache mir Gedanken über meine Heizung und wird denn jetzt das nicht alles die Preise explodieren? Und was machen wir denn und warum können wir denn nicht doch irgendwie russisches Gas? Und es war doch so schön und es war doch so entspannt und es war doch so billig und so weiter. Und davon, von diesen Beispielen gibt es ja einige. Also das ist jetzt nur mal so eins rausgegriffen. Mhm. Und jeder ist sich selbst natürlich auch erstmal der Nächste und jeder muss zusehen, dass seine Familie und seine Verwandten und so weiter und dass sie selber wirklich alles in trockenen Tüchern haben oder in diesem Fall in warmen Wohnungen haben.
Ja.
Und das verstehe ich auch, ja. Und die und dass auch die Inflation auch eine große Rolle spielt. Und es wird jetzt auch alles in einen Topf geworfen. Ja? Also die Inflation, die gab es ja schon vorher und die hat andere Gründe. Die ist jetzt natürlich nochmal so verstärkt worden. Also wir wenden uns sehr stark natürlich unseren eigenen Bedürfnissen zu. Wie gesagt, verständlich, aber wenn man so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet. Man zoomt sich selber ein bisschen aus der Situation raus. Und da gar nicht unbedingt jetzt, nehmen wir jetzt mal das Thema Herzen aufmachen und Empathie, nehmen wir das jetzt mal raus. Aber wenn wir jetzt nur bei der Sachlichkeit sozusagen bleiben, dann muss man ja trotzdem feststellen, dieser Krieg geht nicht an uns vorüber. Und sollte Russland diesen Krieg gewinnen und sich die Ukraine einverleiben, dann gibt es jetzt schon Scharfmacher in Russland, und die Propagandisten wie Solowjow und Co., die sich ganz offen und ganz klar hinstellen und sagen, Baltikum next, Polen next und so weiter. Also ja. Und davor, also allein schon, wenn man bei dieser Sachlichkeit bleibt, davor die Augen zu verschließen und zu sagen, naja, ich hätte gern billiges Gas, weil das Heizen ist so teuer geworden. Wie gesagt, bei allem Verständnis, wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, kann man dem nicht einfach tatenlos zusehen und sagen, naja, aber ich halte hier meine schöne Pazifismusfahne hoch und sage Frieden über alles und das war's. Und ich hätte gern übrigens billiges Gas. Das ist eine Art von Doppelmoral oder von Unverständnis, was uns massiv auf die Füße fallen würde, wenn wir so agieren würden im Konjunktiv. Weil Gott sei Dank ist ja der gesellschaftliche Konsens noch so, dass wir die Ukraine unterstützen und dass wir Flüchtlinge aufnehmen und dass wir kein Gas mehr von Russland kaufen, nur so als Beispiele. Aber dieses weiter zu unterstützen, das ist wichtig. Und wenn wir diesen Diskurs und dieses Hinwenden auch zum Leid, was da gerade geschieht in der Ukraine, wenn wir uns dahin nicht hinwenden, dann wird es eine Verwässerung geben. Und dann werden wir ganz schnell merken, gut, man muss beide Seiten sehen. Und ach, die sollen doch einfach mal alle Frieden schließen und so weiter. Also diese einfachen Parolen, die meist von links außen und rechts außen meist kommen, die dann so die ganz einfachen Dinge propagieren, wie man muss doch einfach mal mit ihm reden oder man muss doch einfach mal aufhören mit den Waffenlieferungen. Man muss doch einfach mal. Und dieses man muss doch einfach mal, das empfinde ich als sehr gefährlich, weil es die Achse verschiebt. Es verschiebt die Achse von absoluter Klarheit, in der wir uns befanden, im Ende Februar 22 bis heute. Und die Achse hat sich schon etwas verschoben, aber wir müssen nicht, aber ich möchte es bitte. Ich möchte alles dafür tun, so viel wie möglich, dass diese Achse gerade auch in der deutschen Gesellschaft sich nicht in diese Richtung verschiebt.
Also wenn ich dich richtig verstehe, dann geht es dir darum, dass wir also nicht nur Empathie entwickeln für das, was in der Ukraine passiert, sondern auch uns darüber Gedanken machen und einfühlen, welche Konsequenzen unser Verhalten für die Menschen in der Ukraine haben. Also wenn ich russisches Gas kaufe oder Öl kaufe, dann kann ich einerseits bei mir sein und sagen, ich will günstige Wärme. Gleichzeitig hat es aber eine Konsequenz, dass dann da Menschen, die in der Ukraine gerade angegriffen werden, stärker darunter leiden im weitesten Sinne.
Das ist richtig, aber es ist auch noch ein anderer Punkt wichtig, dass die vermeintliche Sicherheit. Also ich komme aus der Sicherheitsbranche im weitesten Sinne, aus dem Bereich Unternehmenssicherheit. Mhm. Und ich habe so ein grundsätzliches Verständnis, glaube ich, für Themen wie Risiko und Sicherheit. Und ich kann hier, wenn man auf diese Lage blickt, von außen, wie gesagt, also da geht es jetzt gar nicht um meine persönliche Betroffenheit oder meine Gedanken dazu, sondern es ist die Illusion einer Sicherheit, weil ich eben mit einem Weizenbier auf dem Sofa sitze und mir denke, wieso? Also hierher kommt der Russe nicht sozusagen. Mhm. Also hier wird uns doch schon nichts passieren. Mhm. Überhaupt sind wir doch unter NATO-Schirm und die NATO, die wird uns dann auch irgendwie retten und so weiter. Und diese Gedanken, dass uns das nicht betrifft, das ist eine Illusion, weil wir das wird jetzt beginnen oder das beginnt jetzt mit Kleinigkeiten wie Kleinigkeiten muss ich schon so sagen, also wie Gas oder die Inflation. Sicherlich einschneidende und unschöne Dinge, die wir auch als Gesellschaft lösen müssen, aber auch können, das muss man auch sagen. Also das sind keine unlösbaren Probleme, das haben wir jetzt auch gesehen. Am Anfang war die Panik groß, wie werden wir überhaupt den Winter überstehen? Jetzt haben wir festgestellt, es gibt Lösungen dafür. Ja, es ist teurer, aber wir werden es definitiv gemanagt kriegen. So. Mhm. Die Illusion besteht darin, dass wenn die Ukraine fällt, dass man dann sagt, naja, also weiter wird ja nichts passieren. Mhm. Diesen Fehler hat die internationale Gemeinschaft im Jahr 2014 bei der Krim-Annexion gemacht. Ja. Da haben wir alle gesagt, na ja, gut, also ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Lass uns mal ein paar Sanktionchen machen und dann ist aber auch gut, weil wir sind doch alle, hängen wir doch alle am Tropf, so am Gastropf von Russland. Und ja, das war blöd mit der Krim und das ist auch ungut, aber eigentlich, was hat das denn gebracht sozusagen an Selbstbewusstsein für die russische Führung? Die haben gesagt, wir kommen mit allem durch. Das ist jetzt zum ersten Mal, ja, so Georgien ist ungestraft geblieben, ne? Andere, Tschetschenien redet kein Mensch drüber mehr, das ist auch alles schon lange her und so weiter. Es ist alles ungestraft gewesen. Die Ukraine ist jetzt bestraft jetzt sozusagen mit westlichen Waffen und Unterstützung. Bestraft jetzt zum ersten Mal so ein Verhalten von Russland. Und wenn die Ukraine fällt, dann gibt es wirklich tatsächlich niemanden mehr außer der NATO. Und es gibt auch ein paar Länder, die nicht in der NATO sind. Das muss man ja auch sagen. Der Einfluss wird größer, die Selbstgefälligkeit und die Propaganda wird stärker und so weiter. Also das kann man jetzt noch ewig weiter absolut. Da würde wahrscheinlich der Podcast nicht reichen.
Also dir geht es dann auch darum, aufmerksam zu machen oder Bewusstsein zu schaffen für den möglichen Trugschluss, den man da unterliegen kann und dass es dir wichtig ist, dass es Konsequenzen gibt und die Konsequenzen auch aufzeigt und durchzieht. um zu signalisieren, dass so ein Verhalten sich nicht lohnt und quasi letztlich auch.
Ein Beispiel dazu wäre, also ganz, ne, da sind wir jetzt auf einem ganz simplen, so ganz einfachen Niveau, aber das illustriert es, finde ich, ganz gut. Und das ist der Rowdy, ja, oder der Bully, würde man da sagen, ne, in der Schule. Ja, also der geht jetzt so lange hin und der nimmt einem so lange das Brot, das Geld und sich das Schulgeld, das irgendwas, was auch immer man heutzutage da wegnehmen kann, das Handy oder was auch immer, nimmt er einem so lange den Kindern weg, bis er nicht Einhalt geboten kriegt. Also dieses Gefühl von Ungestraftheit, das ist also, ja das kann man natürlich auch auf die Strafgesetzgebung jetzt hier in Deutschland zum Beispiel auch anwenden und sagen, ja, es wird so lange weitergemacht, bis irgendwo eine Bestrafung erfolgt. So. Und in diesem Fall, bei diesem Schulbeispiel zu bleiben, es muss einen geben, der sich wehrt, erfolgreich wehrt, mit, vielleicht auch mit Gewalt und vielleicht auch mit, ja, mit Kräften wehrt, oder es kommt ein Lehrer oder Lehrerin, ja, die dem Einhalt gebietet, oder meinetwegen der Sicherheitsdienst, oder also irgendjemand kommt und bietet der ganzen Geschichte Einhalt.
Ja.
Das muss geschehen, weil wenn das nämlich nicht geschieht, dann macht dieser Typ auf dem Schulhof weiter wie bisher und das Verhalten ist eskalierend. Also das Verhalten ist nicht, ja gut, ich bleibe immer dabei, dass ich dir nur dein Brötchen wegnehme. Ja. Irgendwann wird er sagen, ich nehme dir dein Brötchen weg, dann nehme ich mir übrigens noch dein Taschengeld, dann nehme ich mir noch dein Handy, dann nehme ich mir und so weiter. Das ist eskalierendes und dann irgendwann schlägt er dich noch und so weiter. Das ist eskalierendes Verhalten. Und dass wir in Europa das nicht verstanden und nicht gelernt haben in den letzten 30 Jahren, dass das so ist, das finde ich eigentlich erschreckend, ja, zum großen Teil. Aber jetzt, in diesem Moment, wird auch in Deutschland Geschichte geschrieben. Wir können jetzt einen Unterschied machen. Wir können jetzt es anders machen als die Schröders und die anderen, die vor uns da waren. So, das ist mein Appell.
Ja, ich verstehe es. Also ich kann die Logik, die du gerade aufgezeigt hast, kenne ich aus meiner Biografie, wenn ich den Menschen immer sage, dass ich bei der Bundeswehr war, weil ich friedensbewegt bin. Hört sich für die meisten erstmal ein Widerspruch an, aber das war dieselbe Kausalität, die Bereitschaft, dass wenn jemand gegen, ich sag jetzt mal, Konventionen verstößt, wie Genfer Konventionen, dass wir die ja im Grunde nur durchsetzen können, wenn wir dem einen Riegel vorschieben.
Ja.
Sonst sind sie ja Schall und Rauch. Und dass die Intention, das den Riegel vorzuschieben, halt diese ist, quasi die Gewaltexzesse zu unterbinden.
Ja, wir reden in Europa nun gerade, das ist ja nun das Paradebeispiel. Ne? Jedes Land für sich sowieso, klar, wir haben ein Grundgesetz, wir haben und so weiter, aber es gibt ja auch so, es wird ja ganz viel davon gesprochen, europäische Werte. Also europäische Werte. So, was sind denn europäische Werte? Es ist die Freiheit, es ist Pluralismus, es ist Redefreiheit, es ist Freiheit der Bewegung, der Wirtschaft und so weiter. Also wir sprechen ganz viel von diesen europäischen Werten, die ganz viel mit Freiheit zu tun haben, die ganz viel mit Selbstbestimmtheit zu tun haben, mit Souveränität und so weiter. Also etwas, was ja noch aus der europäischen Historie ja resultiert, also aus der Französischen Revolution. Wir stehen für Freiheit, wir stehen eben für Gleichheit und so weiter. Und was sind denn, und das ist immer so eine ketzerische Frage, aber die muss ja erlaubt sein zu fragen, was sind denn diese europäischen Werte tatsächlich wert? Auf dem Papier oder tatsächlich, wenn wir überhaupt nicht bereit sind, auch nur einen Hauch dafür zu tun. Und was ich damit meine ist, wenn wir jetzt sagen würden, nee, wir importieren weiter russisches Gas, wir interessieren uns nicht für Sanktionen, wir liefern auch keine Waffen, wir machen, dann verteidigen wir natürlich aber auch gar keine Freiheit und gar keine europäischen Werte. Und wir sind uns vorher, und das waren vorher sich ja nun schon alle einig, dass die Ukraine zwar nicht in der EU ist, aber ein Teil Europas ist. So. Mhm. Und dass wir auch wollen, nicht jetzt und nicht sofort und nicht gleich. Und ich war da schon immer ein Kritiker davon, sofort und alle in die Europäische Union aufzunehmen. Ja. Also man muss das mit Augenmerk machen, und die haben genug eigene Probleme und Korruption und so weiter. Also es gibt viele, viele Themen, aber perspektivisch müssen wir ihnen eine Aussicht geben, dass sie Teil der Europäischen Union sind. Ja. So, und wenn wir nicht bereit sind, die Werte wie Souveränität und Freiheit irgendwie zu verteidigen, und zwar ist es nicht im Hindukusch, gesagt hat, sondern direkt hier in Europa, dann sind diese Werte, diese europäischen Werte, über die wir so viele Pamphlets verfasst haben, so viele Bücher und so viele Dinge geschrieben wurden, sind dann nichts wert. Tatsächlich wirklich nichts. Nicht mal das Papier, auf dem sie geschrieben sind. Ja. Und das wiederum kann zu einem echten und heftigen Zerwürfnis in Europa und aber auch in der Welt führen, aus meiner bescheidenen Sicht.
Wenn Europa nicht bereit ist, diese Werte zu verteidigen, meinst du?
Ja. Wenn wir dafür nicht einstehen, wofür stehen wir denn dann ein? Stehen wir denn dann, wir hatten ja das Thema Milosevic. So, jetzt hatten wir die Frage Genozid oder nicht Genozid. Ja, jetzt höre ich die gleiche Frage über die Ukraine. Ja, ist es ein Genozid oder ist es kein Genozid und so weiter. Mhm. Also abgesehen davon, und ich will das jetzt ich will es überhaupt nicht bewerten, ob das jetzt ein Genozid ist oder nicht. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung, was da versucht wird. Aber abgesehen davon müssen wir es denn als Genozid ganz offiziell deklarieren, damit wir aufs Schärfste, und zwar auch mit Handlungen, ein anderes Land verurteilen, was ein anderes überfällt. Und da gibt es, glaube ich, keine andere Meinung, also zumindest nicht von Menschen mit Verstand und Anstand, sage ich dann immer, die dann sagen, das ist zu verurteilen, und zwar aufs Schärfste. Und das andere Land, dem muss man helfen. So, und da möchte ich nur einen Satz noch kurz sagen. Ich glaube, es gibt zwei Arten, so generell so zwei Arten von Menschen, das ist so ganz allgemein gesagt, ja, also in meinem Kopf. Sie sehen zum Beispiel jetzt einen, ja, ich weiß nicht, eine Katze, die irgendwie hilflos auf der Straße ist irgendwie, oder? Das Bein ist gebrochen oder irgendwas so. Dann gibt es, oder so, das ist das erste Bild. Das zweite Bild wäre ein hungerndes Kind in Afrika. Das dritte Bild wäre ein verletzter Soldat oder eine getötete Familie mit zusammengebundenen Händen da hinten in Bucha in der Ukraine und so weiter. So, nehmen wir jetzt mal so diese Bilder ganz kurz auf, ne? Oder bleiben wir mal dabei. Und da gibt es zwei Arten von Reaktionen darauf, und die einen, die sagen, ist mir egal, oder im Gegenteil, ich hau noch drauf auf den Schwächeren, auf das, auf diese Bilder, die ich da gesehen habe. Und dann gibt es den anderen Part, die andere Art, die dann sagt, ich will beschützen. Ich will, das ist Unrecht, das ist nicht gut, das geht gegen meine Erziehung, das geht gegen meinen Anstand, das geht gegen alles, wofür ich als Mensch, ja, als Homo sapiens irgendwie stehe. Und da bin ich, dann nehme ich eben die Katze dann auf und lege sie dann in den Korb und bringe sie zum Tierarzt zum Beispiel, ne? Oder fange dann an zu spenden oder engagiere mich irgendwo oder mache dann irgendetwas. Also ich komme ins Handeln. Das wäre dann allerdings schon der zweite Schritt. Aber der erste Schritt ist einfach nur, will ich sag mal, die Katze töten, oder ist es mir egal, was mit der Katze passiert, oder nehme ich die Katze in den Korb und bringe sie zum Veterinär. So. Und ich glaube, diese zwei Dinge, also will ich beschützen oder will ich lieber draufhauen? So. Ich hoffe einfach mal, dass die Mehrheit der Menschen, und ich sehe mich natürlich eher auf dieser Seite, dass ich sage, wenn ich sowas sehe, will ich eher beschützen. Ich will eher beschützen, weil es das Recht ist, des Schwächeren und eben zum Beispiel dieser Katze, um mal diesem blöden Beispiel zu bleiben, aber diese Katze auf der Straße, sie kann sich nicht selber wehren, beschützen, kann nicht selber zum Veterinär, zum Tierarzt und so weiter.
Also richtig, geht es um Unterstützung und Hilfe, ne?
Ja, und das ist natürlich genauso mit der Ukraine, denn steht man so da und denkt sich, oh mein Gott, man kann ja eigentlich gar nichts tun. Das ist so der erste Gedanke. Mhm. Der erste Gedanke ist absolute Hilflosigkeit, starren auf diese Bildschirme nach neuesten News, was passiert da, und mehr geht nicht. Und dann kommt aber der zweite Impuls, der kommt nicht bei allen, aber ich glaube, der kommt bei sehr, sehr vielen Menschen, Gott sei Dank, muss man sagen, Gott sei Dank, nämlich jeder auf seinem Platz macht das, was er kann. Und das ist das klingt erstmal so, ja, jeder macht auf seinem Platz, was soll das schon irgendwie bringen? Ich glaube, das ist unfassbar kraftvoll und powerful, wenn wirklich jeder auf den Plätzen Erde oder mit den Möglichkeiten, die er hat, das tut, was in seiner Lage ist, ob das jetzt materiell, also finanziell, aber mit einem Podcast oder mit einer Hilfsorganisation, die er aufgebaut hat, mit einer Sachspende, was auch immer es ist, dort irgendwie unterstützen, weil das bringt einen nämlich aus dieser Starre hinaus ins Handeln. Ja, und da fühlt man sich nämlich auch nicht mehr so ganz so hilflos. Und ich kann dir jetzt dutzende Beispiele aufführen. Wir haben in meiner Stadt, in der ich bin, haben die geflüchteten Ukrainerinnen, sind hauptsächlich Frauen, 99% Frauen, haben zum Beispiel ukrainische Initiativen gegründet, ja, was als Ziel hat, die ukrainische Kultur den Deutschen nahezubringen. Deutsche natürlich mit zu involvieren, gemeinsame Abende zu haben, gemeinsame Sportevents zu haben und natürlich aber auch, das ist ja kein Selbstzweck, sondern der Zweck ist natürlich auch, irgendwo Geld zu sammeln und zum Beispiel das eben in die Ukraine zu bringen. Es ist zum Beispiel eine Schule, die wir unterstützt haben, die dann eben wieder aufgebaut wurde und so weiter. Also und dieses Handeln, das nimmt einen ja unfassbar stark dieses Gefühl von Ohnmacht.
Ja,
und wenn man sich, was soll ich denn ausrichten? Russland die Ukraine überfallen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie eine Pilotenausbildung machen und versuchen, da irgendwas zu bombardieren. Oder ich kann es nicht.
Im Sinne von, ich komme in Aktion und dadurch komme ich in Wirksamkeit und die Ohnmacht und Hilflosigkeit löst sich auf.
Ja.
Und ich habe dich so verstanden, dass dir ganz wichtig ist, einfach auf die wahrgenommene Unrechtmäßigkeit und Gewalt, die da auf die Ukraine trifft, und da in Aktion zu kommen und zu handeln, um diese zu unterstützen und auch die, sag ich mal, den Fakten Bedeutung zu geben und Sichtbarkeit und das nicht zu vergessen bei all dem anderen Relativierung und Verharmlosung, die es im Raum gibt.
Ja, und ich sehe jetzt ganz viel solche Sachen, wo wieder eine Gruppe gegen eine andere ausgespielt wird. Ja, also wie zum Beispiel, ich habe jetzt einige Posts gesehen, die ich blockiere die mittlerweile alle regelmäßig. Ja. Aber da war so sinngemäß, ich will das auch gar nicht wiedergeben, das widert mich auch wirklich kolossal an. So in etwa, ich höre immer nur die Ukrainer und die Ukrainer, wie wäre es denn mal, wenn wir den Rentnern helfen? So, ne? Ich krieg's nicht zusammen, ich will das auch gar nicht.
Ich verstehe, was du meinst, einfach.
Aber so in die Richtung, wir sind ja auch von Altersarmut betroffen, wir haben ja selber viele Probleme und so weiter. Und das ist fatal. Also wenn wir anfangen, wirklich so zu sagen, ja, also die Geflüchteten, die hier sind, ja, die spielen wir jetzt gegen die Rentner aus, die Rentner spielen wir gegen die Kita-Plätze aus, die Kita-Plätze spielen wir gegen die Altersarmut aus, die wiederum spielen wir gegen die Menschen mit Behinderungen aus und so weiter. Also dieses Spiel kann man ewig weiterführen. Und es findet sich ja immer, also wirklich immer jemand, der schuld ist und der und dem man, wo man eben da, was ich vorher gesagt habe, wo man einen Hammer nehmen kann, wo man einfach mal draufhauen kann. So. Ja. Und es trifft ja nie diejenigen, wo man sagt, ja, das sind die Starken, die wehren sich, weil die würden das einfach nicht mit sich machen lassen. Genau. Sondern es trifft dann eben ja die Rentner, die Kitas und die Ausländer und so weiter. Das trifft immer dann die anderen, die kleineren und vermeintlich Schwächeren.
Ja, die alten, kranken Minderheiten und so, ne?
Ja, ja.
Und ja, du hast gerade angesprochen auch das Thema mit, ne, wenn dann Gruppierungen oder Themen gegenseitig ausgespielt werden, die vielleicht im weitesten Sinne nicht direkt was miteinander zu tun haben, sondern weil ich habe dich so verstanden, es da einfach um grundsätzliche Entscheidungen geht, wie wir uns verhalten wollen und wofür wir stehen wollen und einstehen wollen, oder?
Ja, das Beispiel, was immer jetzt wiederkommt, weil es sich jetzt auch gerade wieder gejährt hat, das Ahrtal. Und ich bin völlig, und zwar wirklich 100% bei den Leuten im Ahrtal. Absolut.
Ja, ja.
Und es ist eine Katastrophe und es ist eine, oder andersrum, es ist eine Tragödie, was da passiert ist. Und es ist eine Katastrophe, wie wir damit umgegangen sind. Aus meiner Sicht.
Ja.
So. Und da kann man jetzt viel reden. Politiker versagen, die Gelder, die Bürokratie. Also da könnte ich jetzt 10 Punkte aufzählen, die dort sicherlich schiefgelaufen sind. Ja. Wenn man mit Menschen aus dem Alltag spricht, dann werden die einem sicherlich noch 50 andere Punkte finden, die schiefgelaufen sind. Und das gibt uns aber nicht das Recht, jetzt zu sagen, ja, lass uns doch mal bitte aufhören, den doofen Ukrainern zu helfen. Wir haben ja selber, wir können ja nicht mal den Leuten im Ahrtal helfen.
Ja.
Das ist nicht eine Wenn-Oder-Frage.
Ja.
Entweder helfen wir denen oder wir helfen denen oder so. Da muss im Ahrtal muss viel passieren, da muss Bürokratie abbauen, da muss schneller gehen, da müssen Gelder fließen. Und ganz ehrlich, wenn wir als Gesellschaft und auch als Regierung, als Bundesland und so weiter es nicht schaffen, den Menschen im Ahrtal zu helfen. Also Entschuldigung, aber dann haben wir ja als Gesellschaft versagt. Also das kann man so sagen. Also wir haben ja große Themen wie eben zum Beispiel die Flüchtlingskrise 2015 oder jetzt, dass da eben die Millionen Ukrainer kommen. Das sind ja gigantische Aufgaben.
Ja.
Im Ahrtal ist mit Sicherheit eine große Aufgabe, aber das ist auch nichts, was irgendwie komplett aus meiner Sicht unlösbar ist, wenn der politische Wille und so weiter da ist. Die gegeneinander aber auszuspielen und zu sagen, ja, wir können doch denen nicht helfen und so weiter. Hört doch mal auf, das Geld immer ins Ausland zu verschieben, während wir kein Geld haben und so weiter. Also diese ganzen Sprüche, wie gesagt, extrem rechts, extrem links.
Ja, dieses Apfel, das Apfelbirne und Dinge, die nicht zusammenhängen, miteinander in Verbindung bringen, meinst du, ne?
Ja. Das ist...
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, bald eine Dreiviertelstunde unterwegs. Ich habe gehört, dass dein Thema ist halt deine, also einmal persönliche Betroffenheit aus deinem familiären Zusammenhang mit der Situation der Ukraine und dem Angriffskrieg auf die Ukraine durch Russland. Dann, dass dir Empathie wichtig ist in Bezug auf, vor allem auf, wie unser eigenes Verhalten oder welche Konsequenzen unser eigenes Verhalten auch für die Ukraine haben kann. Beispiel, wo kaufen wir Gas und Öl ein? Und dann darüber hinaus das Thema, dass es dir wichtig ist, dass man den Trugschluss eines schnellen Endes, der zur Sicherheit auch und wieder Frieden führt, ein Trugschluss ist, nämlich, dass es eigentlich Aggressoren ermutigen kann. Und wenn es jetzt geklappt hat, dann klappt es auch noch weiterhin und dass man den Konsequenzen Riegel vorschieben muss und es wichtig ist, dann da auch gegenzuhalten und Konsequenzen spüren zu lassen und im Zusammenhang auch den Verharmlosung, Relativierung, Normalisierung dich empören, aufregen und du da auch darauf hinweisen möchtest, Achtung, das sind Dinge, die man nicht vergleichen kann miteinander und auch nicht gegenseitig ausspielen darf.
Ja, das ist hast du schön zusammengefasst. Ja. Wirklich gut zusammengefasst. Ich glaube, das tut uns allen gut, ein bisschen mehr dieses sich hineinversetzen in den anderen. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Das gelingt einem ja schon manchmal im familiären Umfeld nicht. Also, oh nee, der ist doof und der hat was gesagt und der hat nicht so geguckt und so weiter. Das gelingt, also ich glaube, man kann das üben, ja, und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Ja.
Und ich glaube, hinter dem Ganzen steckt auch die Frage, wer wollen wir sein? Also wer und was soll uns tatsächlich ausmachen? Mhm. Also wollen wir, dass unsere Kinder oder Enkelkinder und so fragen, ja, okay, und da war Krieg und der eine hat das andere überfallen und so, und was habt ihr? Also ihr habt da weiter Käffchen getrunken oder was? Mhm. Das war euch egal oder was? Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden? So, ne? Und wir kommen diese und in der Gesellschaft ja oft an diese Grenzen oder an diese Gefühle, so was bewegt denn den anderen? Also wie diese große Diskussion jetzt mit Klimaaktivisten und so weiter. Die Frage ist ja immer, was bewegt den Lkw-Fahrer, der unter enormem Druck steht und auf Arbeit fahren muss, weil er sonst vielleicht eine Abmahnung kriegt von seinem Chef, wenn er nicht irgendwie ist. Und den Klimaaktivisten, der dort sitzt und sagt, ja, ich habe Angst um meine Zukunft und um mein Leben und um das Leben meiner Kinder und so weiter. Und da wäre es gut, wenn wir, glaube ich, als Gesellschaft ein bisschen lernen, also erstmal die Meinung des anderen zu respektieren und nicht
zu hören,
sofort zuzuschlagen und das zum einen, aber zum anderen aber auch diese Streitkultur oder Diskussionskultur wieder so ein bisschen, weiß nicht, ob die so richtig je existiert hat, aber so ein bisschen aufleben zu lassen, weil das funktioniert ja in vielen Bereichen.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir uns immer weiter voneinander entfernen, dann verhärten sich auch diese Fronten. Wenn wir nicht in einer Diskussion sind, wenn wir nicht in einem Gespräch sind, verhärten sich die Fronten immer weiter und die einen sprechen dann eben, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, ja, das sind Terroristen, also Klimaterroristen, und die anderen sagen, das sind, weiß ich aber nicht, was die sagen, bornierte, dumme, weiße Männer oder was auch immer, die nicht verstehen, was unsere Zukunft bedeutet oder was das für die Zukunft ausmacht.
Ich glaube, der Punkt, den du machen möchtest, ist der, einerseits, dass wir uns gegenseitig verstehen und die Bedeutung von bestimmten Situationen und Handlungen für uns haben. Bei gleichzeitiger Klarheit, wo wir sagen, nein, das geht so nicht, das geht über meine Grenzen hinaus und daraus ziehe ich auch Konsequenzen, oder?
Ja, also der von mir geschätzte Tony Robbins sagt, Clarity is power.
Yes.
Also und Clarity is power ist ein ganz, ganz simpler Satz, aber er stimmt. Also wenn wir eben Klarheit haben in unserer Kommunikation, zum Beispiel eben gegenüber Russland, dann ist es gut.
Ja.
Schlimm ist es eben das, was wir leider auch erlebt haben in der deutschen Politik, dass eben ganz viel Wischiwaschi.
Ne? Ja.
Und mach mich aber bitte überhaupt nicht nass. Und natürlich stehen wir für europäische Werte, aber hey, aber irgendwas dahin schicken oder so, das wollen wir dann eben auch nicht. Also die Klarheit ist natürlich ein absolut wesentlicher Punkt. Ja.
Gut, dann würde ich es jetzt gerne rund machen. Und ein letzter Satz, den du vielleicht noch sagen möchtest, mitgeben magst?
Ja, gute Frage. Letzter Satz ist... Schaut genau hin, wäre vielleicht etwas, so ein Appell, und schaut auch vielleicht mal, zoomt auch mal aus der Situation raus. Also wir befinden uns alle in unserem Klein-Klein, in unserem Leben, und das ist auch, wie gesagt, ist auch normal und in Ordnung so, aber einfach mal ab und an mal aus der Situation rauszoomen und mal aus der Vogelperspektive mal betrachten und sehen, was passiert da noch? Welche Einflüsse hat das eben noch unser Handeln oder eben unser Nichthandeln?
Ja, Felix, dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, davon zu erzählen, was dich bewegt.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Episode 55, Empathie für die Ukraine. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.